liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Heute ist Karfreitag, jener Tag innerhalb des österlichen Triduums, von dem viele wollen, dass er möglichst schnell wieder vorbeigehe. Zu sehr erschreckt uns die düstere Szenerie des Leidens Christi und seines Todes am Kreuz. Zu sehr erinnert uns das alles auch an unsere eigene Leidensfähigkeit, an unseren Schmerz und unser Kreuz, wie wir ja auch sagen. Doch dürfen wir uns davon nicht zu sehr, von dieser blutigen Seite nicht zu sehr in Bann schlagen lassen, sondern müssen lernen, dahinter zu sehen, tiefer zu sehen, die große Botschaft der Liebe zu erkennen, die dieser Karfreitag für uns enthält. Einer, der ganz erfasst war von der großen Liebe, wie sie Jesus uns gerade in seinem Leiden bezeigt hat, war mein Ordensvater, der heilige Paul vom Kreuz. Er lebte im 18. Jahrhundert, war ein großer Volksmissionar und Mystiker, und er fühlte sich besonders von Gott berufen, den Menschen das Wort vom Kreuz zu sagen, nicht als eine Drohbotschaft, sondern als eine Frohbotschaft. Denn gerade das Wort vom Kreuz enthält für uns die Botschaft der Erlösung. In der Urfassung seiner Ordensregel schrieb dieser große Heilige des Kreuzes einmal: Meine Lieben, wenn einer, der wirklich liebt, sich die Dinge bewusst macht, die am Freitag geschehen sind, so könnte dies einen zum Sterben bringen. Denn der Freitag ist jener Tag, da mein Mensch gewordener Gott so sehr für mich gelitten hat, dass er sein heiligstes Leben dahingab, indem er an dem harten Stamm des Kreuzes gestorben ist. Wenn Paul vom Kreuz davon spricht, dass einen das Geschehen am Freitag zum Sterben bringen könnte, dass die Erinnerung an jenes Geschehen, dann meint er mit diesem Sterben einen Tod der Liebe, den man mit dem Geliebten, mit Jesus stirbt. Für ihn war die Liebe der tiefste Zugang zum Kreuz, und das sollte sie auch für uns sein. Wir sollten die Liebe, die tiefe Liebe erkennen, durch die wir erlöst wurden. Und diese Liebe ist gekreuzigt. Der heilige Paul vom Kreuz hat dies immer wieder in seinen Briefen zur Seelenführung ausgedrückt, wenn er etwa davon sprach, dass man sich in das Meer seines heiligsten Leidens versenken solle, das größte und erstaunlichste Werk der göttlichen Liebe. Das war für ihn das Leiden Christi. Oder an anderer Stelle spricht er davon, dass die Welt dahin lebt in Vergessenheit der Leiden Jesu, die das Wunder der Liebe Gottes sind. Und er fährt fort: Sagen Sie auch, dass er seine Diener dieser Kongregation sende, damit sie in die Posaune der heiligen Predigt stoßen und die im Tiefschlaf sich befindende Welt aufgeweckt werde. Das hat er damals im 18. Jahrhundert geschrieben. Wie steht es da heute mit uns im 21. Jahrhundert? Sind wir vielleicht im Blick auf das Leiden Christi auch noch in einem Tiefschlaf? Müssen wir aufgeweckt werden, damit wir erkennen, durch welch große Liebe wir erlöst wurden? Die heiligste Passion ist ein Werk der Liebe. Mehr brauche ich nicht zu sagen, schrieb Paul vom Kreuz in einem anderen Brief. Das sollten nur ein paar Zitate aus den Schriften jenes Mystikers des Kreuzes sein, die uns einführen sollen in die Thematik dieser Spiritualitätssendung mit dem Titel Liebe bis zur Vollendung. Dieser Liebe bis zur Vollendung wollen wir uns heute am Karfreitag zuwenden, denn sie ist das innerste Geheimnis dieses Tages. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. So steht es im Johannesevangelium. Im Leiden und Tod Jesu Christi dürfen wir diesen äußersten Erweis der Liebe Gottes sehen. Unser heutiger Papst Benedikt XVI. Hat als Theologe in einem seiner mittlerweile klassischen Frühwerke, nämlich in dem Buch Einführung in das Christentum, Folgendes zu dieser Thematik geschrieben. In der Bibel erscheint das Kreuz nicht als Vorgang in einem Mechanismus des beleidigten Rechtes. In ihr steht das Kreuz vielmehr ganz umgekehrt da als Ausdruck für die Radikalität der Liebe, die sich gänzlich gibt, als der Vorgang, in dem einer das ist, was er tut, und das tut, was er ist. Als Ausdruck für ein Leben, das ganz Sein für die anderen ist. Gott kommt zum Menschen, um ihm zu geben. Aus der Initiative seiner Liebesmacht heraus stellt er das gestörte Recht wieder her, indem er durch sein schöpferisches Erbarmen den ungerechten Menschen gerecht macht, den Toten lebendig. Seine Gerechtigkeit ist Gnade. Sie ist aktive Gerechtigkeit, die den verkrümmten Menschen richtet, das heißt zurechtbiegt, richtig macht. Hier stehen wir vor der Wende, die das Christentum in die Religionsgeschichte getragen hat. Das Neue Testament sagt nicht, dass die Menschen Gott versöhnen, wie wir es eigentlich erwarten müssten, da ja sie gefehlt haben, nicht Gott. Es sagt vielmehr, dass Gott in Christus die Welt mit sich versöhnt hat. Das ist etwas wahrhaft Unerhörtes, Neues. Der Ausgangspunkt der christlichen Existenz und die Mitte neutestamentlicher Kreuzestheologie. Gott wartet nicht, bis die Schuldigen kommen und sich versöhnen. Er geht ihnen zuerst entgegen und versöhnt sie. Darin zeigt sich die wahre Bewegungsrichtung der Menschwerdung des Kreuzes. Soweit das Zitat aus Einführung in das Christentum. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. So lesen wir im ersten Johannesbrief. Demgemäß schreibt wiederum Ratzinger in der Einführung in das Christentum, erscheint im Neuen Testament das Kreuz primär als eine Bewegung von oben nach unten. Es steht nicht da als die Versöhnungsleistung, die die Menschheit dem zürnenden Gott anbietet, sondern als Ausdruck jener törichten Liebe Gottes, die sich weggibt in die Erniedrigung hinein, um so den Menschen zu retten. Es ist sein Zugehen auf uns, nicht umgekehrt. diese Worte unseres jetzigen Papstes erinnern uns wieder daran, wer Gott wirklich ist. Viele kommen ja im Blick auf das Kreuz und im Blick auf das Leiden Christi in eine Krise, auch was ihr Gottesbild anbelangt. Sie verstehen nicht, warum Erlösung auf diese Weise geschehen musste. Sie fragen sich, ob Gott das nötig hatte, durch ein blutiges Opfer versöhnt zu werden. In den Worten, die wir eben gehört haben, wird deutlich, dass es nicht um ein Opfer ging, das die Menschheit gleichsam Gott anbieten musste, um ihn zu versöhnen, sondern dass Gott selbst es war, der dieses Werk getan hat, dieses Werk der Liebe, dieses Werk der Versöhnung. Er hat sich so tief zu uns gebeugt, ist uns so weit nachgegangen, um uns zu heilen und zu erlösen. Derselbe Gedanke wird auch von dem verstorbenen Papst Johannes Paul II. In seinem apostolischen Schreiben Tertio Millennio Adveniente zur Vorbereitung auf das Jubeljahr 2000 aufgegriffen. Dort sagte er: Im Christentum sucht nicht mehr nur der Mensch Gott, sondern Gott kommt in Person, um zum Menschen über sich zu sprechen und ihm den Weg zu zeigen, auf dem er ihn erreichen kann. In seiner großen Liebe zu uns Menschen wollte Gott uns also den Weg zeigen, der uns aus unserem menschlichen Elend herausführt. Und er tat dies, indem er selbst unser Elend, unser Unheilsein, unser Leiden auf sich nahm. In Christus Jesus wurde Gott einer von uns. Das ist eigentlich etwas Ungeheuerliches, kaum Vorstellbares, das Paulus in seinem Brief an die Philipper so ausdrückte. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Die Liebe Gottes gelangte gerade in diesem Tod am Kreuz zu ihrer höchsten Vollendung. Deshalb überschreibt auch der Evangelist Johannes seine Passionserzählung mit dem Satz: Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. In der Passion, in der Erzählung des vom Leiden Jesu Christi, geht es um diese Liebe bis zur Vollendung. Jesus selbst sagte: Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Das ganze irdische Leben unseres Herrn war Hingabe. Hingabe an seine Sendung, die er vom Vater empfangen hatte. Und diese Sendung mündete in die einzigartige Hingabe seines Lebens am Kreuz. Das Schlüsselwort dieses Lebens war für uns, pro nobis. Für uns Menschen ist der Sohn Gottes seinen Weg hier auf Erden gegangen, ist in alles hineingegangen, gerade eben auch in die letzten, dunkelsten Möglichkeiten der menschlichen Existenz, in Leiden und Tod. Für uns hat Christus gelebt, für uns hat er gelitten, für uns ist er gestorben und für uns ist er auch auferstanden. Dieser Gedanke ist für viele zunächst nicht leicht nachvollziehbar. Manche stellen sich die Frage, wie das einmalige Leiden und Sterben Jesu Christi die Menschen heute in ihrem Leiden und Sterben, in ihrer Schuld erlösen kann. Hier ist es hilfreich, daran zu erinnern, dass der Stellvertretungsgedanke eine menschliche Grundgegebenheit ist und die solidarische Verbundenheit aller Menschen untereinander aufgreift. In der Bibel scheint dieser Stellvertretungsgedanke als Grundgesetz der gesamten Heilsgeschichte auf. So handelt Adam als Repräsentant, als Stellvertreter für die ganze Menschheit und begründet die Solidarität aller in der Sünde. Bereits im Alten Testament findet sich der Gedanke vom stellvertretenden Leiden im vierten Gottesknechtslied des Propheten Jesaja. Dort heißt es: Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Denn er trug die Sünden von vielen und trat für die Schuldigen ein. Der Gedanke der Stellvertretung macht deutlich, wie der Tod Jesu für uns alle Heilsbedeutung haben kann. Die Folge der Solidarität aller Menschen in der Sünde war die Solidarität aller im Schicksal des Todes. Aus der Sünde ist der Tod für uns entstanden. Indem nun Jesus Christus die Fülle des Lebens mit uns im Tod solidarisch wurde, machte er seinen Tod zur Grundlage einer neuen Solidarität. Das Leben ist durch unseren Tod hindurchgegangen und hat ihn zu einem Durchgangstor zum Leben gemacht. Sein Tod wird nun für alle, die unter dem Schicksal des Todes stehen, zur Quelle neuen Lebens. In besonderer Weise hat der Apostel Paulus den Stellvertretungsgedanken aufgenommen und sogar von einem Platztausch zwischen Jesus Christus und uns gesprochen. Er geht so weit zu sagen, Jesus Christus sei für uns zum Fluch, ja, er, der Sündenlose, sei für uns zur Sünde gemacht worden, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Dieser Gedanke vom wunderbaren Tausch wurde von den Kirchenvätern immer wieder aufgegriffen. So sagte zum Beispiel Irenäus von Lyon um das Jahr 200, von Jesus Christus hat er gesprochen, der wegen seiner unendlichen Liebe das, was wir sind, geworden ist, damit er uns vollkommen zu dem mache, was er ist. Also er hat unsere menschliche Natur angenommen und diese menschliche, schwache, verletzte Natur mit der Seinen, mit seiner göttlichen Natur so eng vereint, dass wir Anteil bekommen in ihm am göttlichen Leben. In diesem Zusammenhang ist auch die Aussage vom Kreuz als Sühne zu verstehen. Im Hintergrund der Vorstellung vom Tod bzw. vom Blut Jesu als Sühne für unsere Sünden steht wiederum die Vorstellung von einem großen solidarischen Ordnungszusammenhang der ganzen Menschheit im Guten wie im Bösen. Weil die Sünde des Einzelnen jeweils alle betrifft und die Ordnung vergiftet und stört, bedarf jede Schuld des sühnenden Ausgleichs. Da sich die Sünde gegen Gott richtet, vor allen Dingen eben die Ursünde des Menschen, jener Ungehorsam Adams, kann der Mensch selbst diesen Ausgleich nicht leisten. Dies kann, wie es vor allem Anselm von Canterbury im 11. Jahrhundert dargelegt hat, nur Gott selbst leisten. Und so ist es eben Gott gewesen, der Versöhnung stiftete und einen neuen Anfang setzte, gleichsam eine neue Schöpfung hervorrief in Jesus Christus. So führt das Sühnemotiv zurück zum Stellvertretungsgedanken und zum Motiv der erbarmenden Liebe Gottes, der sich seiner Schöpfung, seiner Menschheit erbarmte und ihr so weit nachging, dass er selbst Mensch wurde und die gestörte, durch den Ungehorsam gestörte Ordnung durch seinen Gehorsam wieder ins rechte Lot brachte. In den Berichten von der Einsetzung des Abendmahles bei Matthäus und Markus wird vom Blut des Bundes gesprochen. Dies konfrontiert uns mit dem Aspekt des Opfertodes Jesu. Für Paulus ist Jesus das geopferte Paschalamm, für Johannes das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Wollen wir den tieferen Sinn des Opfergedankens im Blick auf das Kreuz Christi verstehen, dann müssen wir uns klar machen, dass es beim Opfer nicht in erster Linie auf die äußeren Opfergaben ankommt. Die dargebrachten Opfergaben sind nur als Zeichen der personalen Opferhaltung sinnvoll. Diese innere Haltung muss sich freilich nach außen verleiblichen. Bei Jesus wird nun die personale Selbsthingabe ganz eins mit der Opfergabe. Sein Opfer am Kreuz ist ein Selbstopfer. Und deswegen sagen wir auch, er ist Opferpriester und Opfergabe in einem. Und wiederum sagt Josef Ratzinger in seiner Einführung ins Christentum, was irdisch betrachtet ein profanes Geschehen war, ist der wahre Kult der Menschheit. Denn der ihn vollzog, hat den Raum des liturgischen Spiels durchbrochen und Wahrheit gemacht. Er gab sich selbst. Er nahm den Menschen die Opfersachen aus der Hand und setzte an ihre Stelle die geopferte Persönlichkeit, sein eigenes Ich. Wenn gesagt wird, Jesus habe durch sein Blut die Versöhnung vollzogen, so ist dieses Blut nicht wieder als eine sachliche Gabe zu verstehen, sondern es ist einfach die Konkretisierung einer Liebe, von der gesagt ist, dass sie bis zum Äußersten reicht. Soweit das Zitat. Durch diese stellvertretende Ganzhingabe wurde die gottentfremdete Menschheit wieder ganz eins mit Gott. So ist Jesus durch sein einmaliges Opfer am Kreuz der eine Mittler zwischen Gott und den Menschen. Die Liebe bis zur Vollendung gibt dem Opfer Christi seinen Wert und bewirkt, dass dieses Opfer erlöst und wieder gut macht, sühnt und Genugtuung leistet. Jesus hat bei der Hingabe seiner selbst um uns alle gewusst, uns alle geliebt. Kein Mensch, selbst nicht der größte Heilige, wäre imstande, die Sünden aller Menschen auf sich zu laden und sich als Opfer für alle darzubringen. Doch Kraft der göttlichen Person des Sohnes in Christus, die über alle menschlichen Personen hinausgeht und sie zugleich umfängt und Christus zum Haupt der ganzen Menschheit macht, konnte das Opfer Christi für alle erlösend sein. Das Leiden Jesu zeigt uns Gott, wie er wirklich ist. Es hat nichts Bedrohliches. Im Leiden Christi sollten wir nicht in eine Krise, was unser Gottesbild anbelangt, kommen, sondern im Gegenteil, Gott in seinem wahren Wesen erkennen. Hier erkennen wir, wozu Gott fähig ist, aus Liebe zu uns. Hier zeigt er uns sein wahres Angesicht. Die Passion ist die gewaltigste Predigt über die Liebe Gottes zu uns. Oder wie es eben Paul vom Kreuz ausdrückte, das Wunder der Liebe Gottes, das größte und erstaunlichste Werk der göttlichen Liebe. Doch viele stoßen im Blick auf das Leiden Christi zu dieser tiefen Sicht nicht durch. Mit der Botschaft von Kreuz und Leiden haben im Gegenteil viele ihre Schwierigkeiten. Das klingt ihnen alles zu negativ. Kritische Fragen werden laut. Müsste die Verkündigung der Kirche nicht lebensbejahender sein? Wird da nicht eine falsche Leidensverherrlichung betrieben? Ja, hat das Leiden Jesu am Kreuz überhaupt eine tiefere Bedeutung? Musste Jesus nicht nur deshalb leiden, weil er sich mit den Mächtigen seiner Zeit angelegt hatte? War er nicht auch ein Opfer der Ungerechtigkeit und des Machtmissbrauchs? Heißt Jesus nachfolgen nicht, sich an die Seite der Leidenden in aller Welt stellen und die Ursachen des Leids bekämpfen? In diesem Zusammenhang wird gern aus der Gerichtsrede Jesu im Matthäusevangelium zitiert, wo es heißt, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Sicher ist das richtig und sicher wird hier ein berechtigtes Anliegen formuliert. Der konkrete Einsatz für die Armen und das aktive Engagement für mehr Gerechtigkeit und Frieden in der Welt sind vielleicht aufgrund einer eher weltabgewandten, verinnerlichten Frömmigkeitshaltung manchmal vernachlässigt worden. Doch sollte man sich doch nie der Illusion hingeben, das Leiden des Menschen, das Leiden der Menschheit einmal endgültig ausmerzen und ein irdisches Paradies errichten zu können. Das wäre eine gefährliche Illusion. Jesus Christus hat sich zwar in Liebe dem menschlichen Leiden zugewandt und sich mit den Leidenden solidarisiert, aber er hat das Leiden nicht aus dieser Welt weggenommen. Auch nach seiner Auferstehung geht das Leiden der Menschheit weiter. Es ist genau genommen ein fester Bestandteil unserer menschlichen Natur. Warum das so ist? Dafür haben die Menschen immer wieder nach den verschiedensten Erklärungsversuchen gesucht. Im Licht der göttlichen Offenbarung erkennen wir Christen den Ursprung des menschlichen Leidens im Ungehorsam des Menschen gegenüber Gott, den wir eben als Sünde bezeichnen. Durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. In allen Religionen setzt man sich mit der Tatsache des menschlichen Leidens auseinander. Aber, wie wir gesehen haben, sagt nur das Christentum, dass Gott selbst dieses Leiden auf sich genommen hat, um uns zu erlösen. Jesus Christus, so können wir sagen, hat uns also nicht vom Leiden, aber im Leiden erlöst. Sein Leiden am Kreuz war nämlich nicht nur eine unvermeidliche Konsequenz seiner Worte und Taten, sondern Christus ging ganz bewusst in sein Leiden hinein und ergriff es, damit wir künftig im Leiden nicht mehr allein sind. Dies geschah, wie gesagt, Kraft der göttlichen Person des Sohnes in Jesus Christus. Ein bloßer Mensch hätte das nie vollbringen können. Wäre Jesus nur ein bloßer Mensch gewesen, hätte sich für uns Menschen nichts verändert. Es ist deshalb eine gefährliche Tendenz, gerade auch unserer Tage, den historischen Jesus von Nazareth vom auferstandenen Christus trennen zu wollen. Immer wenn Menschen ein großes Leid zu beklagen haben, vor allem wenn es sich um unschuldiges Leid handelt, kann man die Frage hören, wo war Gott? Warum hat er es nicht verhindert? Doch im Blick auf den Kreuzestod Christi dürfen und müssen wir sagen, Gott war und ist mitten im Leid. Er ist nicht abwesend. Das Leiden Christi war kein einmaliger geschichtlicher Vorgang. Es geschieht heute noch. Das Leiden Christi geht weiter. Christus wird auch heute noch gekreuzigt, wo Menschen gekreuzigt werden durch Krankheit, Unrecht, Gewalt oder Katastrophen. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Erinnert uns Paulus im 1. Korintherbrief. Christus, das Haupt, leidet nach wie vor in all seinen leidenden Gliedern auf dem Antlitz dieser Erde. Seitdem aber Gott in das menschliche Leiden hineingegangen ist und es durchschritten hat, muss das Leid nicht mehr als etwas Sinnloses erfahren werden. Vielmehr bietet es jetzt die Möglichkeit einer tiefen Gemeinschaft mit Gott durch die Teilnahme am Leiden Christi. Der Leidensweg, den der Herr für uns gegangen ist, endete im Licht des Auferstehungsmorgens. Wer immer mit ihm im Leiden vereint ist, darf seither die Hoffnung haben, es auch mit ihm in der Herrlichkeit zu sein. Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden. Sein Tod soll mich prägen. So hoffe ich auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen, schreibt wiederum Paulus. Dieses österliche Geheimnis sollte zum Grundgesetz unseres Lebens werden. Trotz aller gut gemeinten Anstrengungen werden die Menschen nie das Leid aus der Welt schaffen können. Wir werden es nie ganz aus unserer Welt verbannen können. Die einzige Botschaft, die dem Menschen angesichts dieser menschlichen Grundtatsache wirklich helfen kann, ist das Wort vom Kreuz, das eben eine wahre Frohbotschaft für uns enthält. Die Leiderfahrungen des menschlichen Lebens erhalten vor dem Hintergrund des Leidens Christi eine neue Qualität. Sie werden zum Mittel, um mit Christus zu sterben und in ihm auch das neue Leben zu erlangen. Erinnern wir uns, Gott ist die Quelle des Lebens. Alles, was er bewirkt, soll dem Leben dienen. Jesus sagt ja, er ist doch nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Und so war auch das Leiden Jesu Christi eine Passion für das Leben. Gott wollte dadurch dem Leben der Menschen dienen. Indem das Leben selbst unseren Tod gestorben ist, haben Leiden und Tod nicht mehr das letzte Wort. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Es war also Gottes Passion für uns, seine leidenschaftliche Liebe, die das vollbracht hat. Seine Liebe bis zur Vollendung war es, die ihn Leiden und Tod auf sich nehmen ließen, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben wir noch ein wenig bei dem Gedanken, wie sich das Leiden Jesu Christi und unser Leiden, das Leiden der Menschen, zueinander verhalten. Die Geschichte der Menschheit ist ja immer auch eine Geschichte des Kampfes gegen das Leiden. Hier zeigt sich ein ganz natürlicher Selbsterhaltungstrieb auf der Seite des Menschen. Doch dieser Kampf erscheint aussichtslos, denn in der Bekämpfung alter Leiden schafft sich der Mensch oft natürlich, ohne es zu wollen, neue Leiden. Denken wir nur an die Errungenschaften in der Medizin und ihre Kehrseite. Das Leiden ganz aus der Welt schaffen zu wollen, ist also eine Illusion, die der Wahrheit des Menschen nicht gerecht wird. Was bleibt uns also? Müssen wir uns in dumpfer Verzweiflung mit dieser Conditio humana, mit dieser unserer menschlichen Verfasstheit abfinden? Und wo ist Gott in all dem? Gibt es keine Erlösung aus diesem Zustand, außer im Tod, der ja die letzte Form des Leidens darstellt? Der entscheidende Denkfehler bei der Erörterung der Problematik Gott und das Leid besteht wohl darin, dass wir immer meinen, Gott solle das Leid für uns verhindern, uns davor bewahren, es von uns nehmen. Das ist unsererseits eine durchaus berechtigte und verständliche Haltung. Und wir dürfen Gott ja auch in unseren Nöten und Leiden bitten, dass er uns zu Hilfe eile, dass er uns beisteht. Wer will schon gerne leiden, das wäre eine ungesunde Haltung. Doch Gott ist eben nicht die gute Fee aus dem Märchen oder irgendein Zauberer, der in die Hände klatscht, um etwas verschwinden zu lassen. Natürlich kann Gott Wunder wirken und er tut es ja auch immer wieder, wenn es sich in seinen großen Plan einfügt. Aber zunächst respektiert er einmal die Freiheit des Menschen, den er sich als sein lebendiges Gegenüber erschaffen hat, nach seinem Bild und Gleichnis. Und zu dieser Freiheit gehörte es eben, sündigen zu können, ungehorsam gegenüber dem Willen Gottes zu sein und Leid als Konsequenz einer falsch angewandten Freiheit zu tragen. Ja, auch das unschuldige Leid, dem keine persönliche Sünde vorausgeht, hat doch letztlich seinen Ursprung in jenem Ungehorsam des Menschen, der für uns zum Verlust des Paradieses führte und uns zu verletzlichen Wesen machte. In diesem Sinne gibt es also keine Erlösung vom Leiden, aber wie wir gesehen haben, sehr wohl eine Erlösung im Leiden. Gott hat in seiner Menschwerdung den leidenden Menschen an sich gezogen und mit seiner göttlichen Natur vereint. Wir haben schon von diesem wunderbaren Tausch gesprochen. Er ist in seiner Liebe gleichsam in das dunkle Loch unserer menschlichen Gebrochenheit hinuntergestiegen. Und das nicht aus bloßem Mitleid, sondern weil nur er Gott den Ausweg kannte. Das Leiden Jesu Christi und sein Tod am Kreuz, auf den wir heute blicken, waren nicht bloße Konsequenz unbequemer Worte und Taten, sondern es war das Wunder der Liebe. Einer Liebe, die sich ganz hingab, restlos, um uns das Leben zu schenken. Für uns alle hat einer sein Leben gegeben, damit wir den Weg zum Leben finden. Und das sollten wir nicht vergessen, nie vergessen, um welch teuren Preis wir erkauft wurden. Die Erlösung in unserem menschlichen Leiden, in der Erfahrung des menschlichen Leidens, beginnt ab dem Zeitpunkt, wo ich erkenne, dass ich im Leiden nicht mehr alleine bin. Normalerweise macht die Erfahrung menschlicher Schwachheit und Gebrochenheit einsam. Kein Mensch kann selbst beim besten Willen den persönlichen Schmerz eines anderen wirklich nachempfinden. Und so macht uns Leiden einsam. Doch einer, der Gottmensch Jesus Christus, ist schon durch alle Schmerzen aller Menschen aller Zeiten gegangen, als er am Kreuz die Sünde der Welt hinweggenommen hat. Nur er ist und bleibt gegenwärtig im Leiden der Menschheit, mit der er sich ein für allemal verbunden hat. Gerade im Leiden wird der Mensch auf einzigartige Weise mit Christus eins. Wenn uns daher etwas Schweres im Leben trifft, sollten wir nicht fragen, wo ist Gott oder warum hat er es nicht verhindert? Denn Gott ist uns in solchen Zeiten näher als wir uns selbst. Unser Leiden ist immer auch sein Leiden. Er hat es zu seiner Sache gemacht und er weist uns den Weg hinaus aus diesem dunklen Loch. Wenn wir seinem Beispiel folgen und in seiner Nachfolge gehen, dann wird die Erfahrung unserer menschlichen Gebrochenheit ja zu einer Erfahrung des Sterbens mit Christus, aber das ist nicht das Ende, sondern das Ziel ist die neue Freiheit, das wahre Leben. Der Weg Christi endete nicht am Galgen des Kreuzes, sondern mündete im Licht des Auferstehungsmorgens. Und so dürfen wir in Christus immer wieder auch Auferstehung erleben, schon in der Gebrochenheit dieser irdischen Existenz. So haben wir als Menschen nie Grund, von Gott enttäuscht zu sein, höchstens von uns selbst oder von anderen. Was Gott aus Liebe zu uns getan hat, können wir niemals ermessen. Es ist allein diese kostbare Liebe unseres Erlösers, die uns durch alle Krisenzeiten, Zusammenbrüche, Enttäuschungen und Leiden hindurchtragen kann. Diese Liebe bis zur Vollendung. Gott geht alle Wege mit und gerade auf den Leidvollen ist er uns am nächsten. Wenn wir uns mit seiner gekreuzigten Liebe verbinden in der Erfahrung unseres eigenen persönlichen Leids, dann können wir auch unsere Kreuzwege zu Wegen der Liebe machen. So sind wir in seinem Leiden erlöst. Gehorsam und Liebe nach dem Vorbild Christi triumphieren über das Leid und nehmen ihm seinen Stachel. Und wenn unser eigenes Leben einmal zu Ende geht, dann dürfen auch wir dem Beispiel unseres Erlösers folgen und Seele, Geist und Leben in die Hände dessen zurückgeben, von dem wir alles empfangen haben. Christus am Kreuz, der sich hingegeben hat bis zum Letzten, zeigt uns den Weg wahrer Liebe, wahrer Hingabe. Und diese Liebe triumphiert über den Tod, über alle Todeserfahrungen dieser Welt. Und sie nimmt uns mit hinein in das Leben, in das unvergängliche Leben, zu dem wir alle berufen sind. Denn wir alle haben unseren Ursprung in Gott, der das Leben selber ist, und sind von daher zum Leben berufen. Und die Passion unseres Herrn, die wir heute dankbar betrachten, ist auch Pforte, Durchgang zum Leben. Sie sollte in ganz besonderer Weise unserem Leben und unserem Heil dienen. Danken wir dem Herrn für sein Leiden und vor allen Dingen für seine Liebe, die darin zum Ausdruck kommt. Damit diese dankbare Liebe immer mehr unser Leben prägt und erhält, dazu segne euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.